Schönen guten Morgen miteinander. Ich hätte gerne Ihre Gedanken gelesen, als Aaron mitteilte, dass es heute ums Thema Gebet geht. Da wissen wir doch alles. Was muss man übers Gebet predigen oder nachdenken? Praktizieren muss man es. Das ist die ganze Wahrheit übers Gebet. Ich möchte uns heute ganz einfach ermutigen zum Beten. Und ich habe im Lauf der Jahre eine Zitatensammlung zusammengestellt, gute Zitate zum Thema Gebet. Ich habe da einige mitgebracht. Beten ist keine Selbstbeschwichtigung, sondern der heiße Draht zwischen Gott und seinen Kindern, durch den Gott Vertrauen schaffen will. Dann, indem wir Gott an seine Verheißungen erinnern, machen wir sie uns selbst neu bewusst und öffnen uns für ihre Einlösung in unserem Leben. Aus dem Buch Der kniende Christ, das Zitat: Das Gebet ist unser höchstes Vorrecht, unsere schwerwiegendste Verantwortung und die größte Macht, die Gott in unsere Hände gelegt hat. Zum Thema Fürbitte. Eine junge Frau betet eines Tages: Herr, da ich nicht ständig für mich selbst beten möchte, bitte ich dich für meine Mutter, dass du ihr einen lieben Schwiegersohn schenken möchtest. Das war nur der Test, ob sie alle wach sind. Eine Mutter klagt über ihren Sohn, dass er von Gott nichts wissen will. Der Seelsorger rät: Sprechen Sie lieber mit Gott über Ihren Sohn als mit Ihrem Sohn über Gott. Oder Satan lacht, wenn wir reden. Er macht sich lustig, wenn wir arbeiten, aber er zittert, wenn wir beten. Und zum Schluss, kurz, aber wichtig: Dein Wille geschehe. Ich habe mich mal hingesetzt und habe mir überlegt, wie ich das mit dem Gebet so erlebt habe. Ich habe so etwas wie eine Gebetsbiografie gemacht. Und da erinnerte ich mich, als Kind habe ich vor dem Einschlafen mit der Mutter und den anderen Geschwistern zusammen immer gebetet. Und da war so das Standardgebet: Lieber Gott, mach, dass es nicht Krieg und nicht Christenverfolgung gibt und dass Mutti nicht ins Spital muss. Sie sehen, das Kindergebet war von den Ängsten geprägt, von meiner Erlebniswelt. Meine Mutter war eine kränkliche Frau und wir Kinder fürchteten immer, dass sie ins Spital muss. Oder der Vater hat beim Mittagstisch immer von den Märtyrern erzählt. Ist natürlich nicht so kindsgerecht, aber es hat mich auch geprägt. Meine Jugendzeit war dann geprägt vom vertieften Nachdenken übers Gebet. Ich habe experimentiert, ich habe in der Jugendgruppe mal eine Bibelarbeit gemacht zum Thema Gebet. Da ging es um Bedingungen zum erhörlich Beten, um Hindernisse beim Beten, um Gottes Verheißungen und auch um die Haltung, ob liegend, kniend, stehend, schwebend oder wie auch immer. Jedenfalls wurde das einfache Kindergebet abgelöst durch vertiefte Gedanken. Wie muss ich beten, damit es Gottes Willen entspricht und damit wirklich etwas passiert? Was ist, wenn Gott schweigt zu meinen Anliegen? Und das tat er öfters mal. In der Kindheit spielte Zeit keine Rolle. Aber als Jugendlicher betete ich mit der Uhr an der Hand und wollte meine Anliegen möglichst schnell erfüllt sehen. Aber das ging nicht immer so schnell. Ich habe mal gehört, Gott hat gar keine Uhr. Und ich denke, es ist wirklich so. Wunderberichte faszinierten mich enorm. Gottes Eingreifen senkrecht von oben zu erleben, das ist super. So vor Prüfungen wie Lehrabschlussprüfung, Autoprüfung und erstem Date war mein Gebetsleben irgendwie intensiver. Lieber Gott, jetzt kommt es drauf an. Jetzt musst du mir bitte helfen. Ich würde diese Zeit zusammenfassen mit Sturm und Drang. Und dann kam so die Zeit des Erwachsenseins, die Phase des Älter- und Reiferwerdens, und da trat eine gewisse Ernüchterung ein. Wenn ich in der Jugendzeit noch dachte, durch Gebet wäre alles möglich, so ging mir dieser Glaube allmählich doch verloren, weil ich gewisse Enttäuschungen erlebte mit dem Gebet, und das war wahrscheinlich so die gefährlichste Phase in meinem Gebetsleben. Und doch wurde mir in dieser Phase auch bewusst, das Gebet ist etwas ganz Zentrales im geistlichen Leben. Wie kann ich mit Gott in einer persönlichen Beziehung leben, wenn ich nicht mit ihm rede, wenn ich nicht auf ihn höre? Das geht ja gar nicht. Und interessant war auch noch, dass meine Gebetszeit mit der Zeit den Charakter einer festgelegten Zeit verlor. Weder am Abend noch am Morgen, sondern ich entdeckte, dass man immer mit Gott verbunden sein kann. Wir sagen dann, ich bin online mit Gott. Und das war eine gute Zeit, aber irgendwann musste ich mir sagen, warst du heute wirklich online? Und merkte die Erfahrung einer fest eingeplanten Zeit mit Gott ist eben doch hilfreich und gut, jedenfalls wie ich ticke für mich. Und das Alter, wenn man schon etwas ja, wirklich betagt ist, ich denke jetzt so 80 und plus, wie sieht dann da das Gebet aus? Da hat man doch viel Zeit. Und ich habe mich dann bei älteren Geschwistern herumgehört, wie hat sich dein Gebetsleben im Alter verändert? Wurde es einfacher, wurde es komplizierter? Und ich habe euch da vier verschiedene Antworten mitgebracht. Jemand sagte, wir dürfen mit restlos allem zu unserem Herrn gehen und wichtige Lebensfragen haben wir jeweils mit ihm besprochen. Eine andere Antwort war, Fürbitte, das ist unser Auftrag. Und offensichtliche Erhörungen ermutigen enorm. Zu Gott sagen, du musst jetzt, das geht gar nicht, aber ich darf ihm alles sagen und dann ihm überlassen und vertrauen, dass er handeln wird. Dann eine weitere Antwort, anstatt zu erwarten, dass Gott sofort reagieren muss auf mein Gebet, habe ich gelernt, Ehrfurcht vor Gott zu haben. Und die letzte Antwort, da sagte jemand, die Leistung, also das Arbeiten, das Schaffen und auch das Gebet nimmt ab im Alter. Aber im Werk Jesu zur Ruhe kommen und von der Gnade her meinen Alltag gestalten, das geht. Finde ich so schön gesagt, von der Gnade her meinen Alltag gestalten. Ja, Aaron hat diese zentrale Bibelstelle bereits erwähnt. Bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Man kann sich die gut merken, die steht im Matthäusevangelium, Bergpredigt, Kapitel 7, Vers 7. Die Verheißung Jesu ist in drei Teile geteilt. Bitten, suchen und anklopfen. Ja, kann man denn mehr tun als bitten, als Gott in den Ohren zu liegen? Ja, offenbar schon. Suchen und anklopfen. Ich denke, diese Reihenfolge ist richtig und auch wichtig. Bittet und es wird euch gegeben werden. Läuft es bei euch so einfach? Bei mir nicht immer. Aber es ist der erste Schritt. Wir kennen das, wir hören vielleicht von einem Problem, wir beten, vielleicht sogar wie die Weltmeister, wir sind zuversichtlich, dass Gott eingreifen wird und dann passiert kaum etwas. Oder etwas ganz anderes und wir zweifeln dann. Bete ich falsch? Bete ich zu wenig? will Gott etwas anderes. Und wenn die Erhörung meines Gebets ausbleibt, dann schmilzt mein Gebetseifer wie der Schnee an der warmen Frühlingssonne. Und irgendwann lege ich das Anliegen auf die Seite, und das ist eigentlich verständlich, aber ich gebe damit zu früh auf. Der zweite Schritt im Gebet heißt Sucht, und ihr werdet finden. So wie Bitten mit dem Mund zu tun hat, so hat Suchen etwas mit meinen Füßen und mit den Augen zu tun. Wenn Bitten keinen Erfolg bringt, muss ich offenbar Schritte tun, vielleicht meinen Standpunkt verlassen. Sucht, ja, was sollen wir suchen? Der Prophet Amos sagt es über Gott: Sucht mich, so werdet ihr leben. Ich habe mich gefragt, ob Gott mit seinen Kindern zur Abwechslung mal Versteckis spielt. Sucht mich. Glaube ich zwar schon nicht, aber vielleicht findet Gott keinen anderen Weg, um uns in seine Nähe zu holen. Er wünscht sich deine Gegenwart. Er wünscht sich, dass du ihn suchst und dass du ihn genießen lernst im Gebet. Ja, das vergessen wir oft so leicht. Und wer so tickt, der tickt auch menschlich. Aber wir wollen uns aufmachen, Gott zu suchen. Und zwar sollen wir ihn mehr suchen als die Gabe. Wer die Gabe ohne den Geber sucht, der sucht gottlos. Wer aber den Geber sucht, der wird finden. Gott hat nicht alle meine Bitten erhört. Er hat mir manches versagt, und das war auch gut so, aber er hat mir nie seine Nähe und seine Zuversicht versagt. Ich habe da ein Bild mitgebracht. Da fragt Lisa: Weißt du schon, was ich als nächstes sagen werde, Jesus? Und was ich dich bitten möchte? Und Jesus sagt: Natürlich, Lisa. Ist das denn nicht langweilig für dich? Und Jesus sagt: Keineswegs. Ich genieße deine Gemeinschaft, und mit der Zeit wirst auch du ein Gespür dafür entwickeln, was ich dir sagen will. Ich finde, das ist ganz gut auf den Punkt gebracht, wie das mit dem Gebet ist, was der Sinn ist. Klopft an und es wird euch geöffnet werden. Damit ist die dritte Dringlichkeitsstufe erreicht. Jetzt kommen die Hände ins Spiel. Jesus hat offenbar die Situation vor Augen, dass jemand vor einer Türe steht und Einlass begehrt und deshalb anklopft. Es kann aber auch dafür stehen, dass wir im Gebet etwas aggressiver werden dürfen. Hast du Stufe 3 schon mal gezündet? An dieser Stelle lese ich uns das Gleichnis von der bittenden Witwe. Die hat Stufe 3 gezündet. Steht in Lukas 18. Jesus erzählte ihnen daraufhin ein Gleichnis, um ihnen klarzumachen, wie wichtig es war, dass sie ausdauernd beteten und nicht aufgaben. Da gab es in einer Stadt einmal einen Richter, der keinen Gedanken an Gott verschwendete und der sich auch nicht im geringsten um die Menschen kümmerte. Eine Witwe, die ebenfalls in dieser Stadt lebte, suchte ihn auf und beklagte sich: Ich werde von jemandem um mein Recht gebracht. Bitte nehmt euch meiner Sache an. Der Richter hatte nicht die geringste Lust, sich um diese Angelegenheit zu kümmern, aber als sie immer wieder auftauchte und ihm überhaupt keine Ruhe mehr ließ, sagte er zu sich selbst: Mich interessiert nicht, was Gott davon hält, auch nicht, wie die Leute darüber denken. Doch weil diese Witwe nicht aufhört, mir ständig auf die Nerven zu gehen, werde ich besser etwas tun und zusehen, dass sie zu ihrem Recht kommt. Denn sonst kommt es noch so weit, dass sie mich eines Tages tätlich angreift. Jesus machte eine Pause. Dann fügte er hinzu: Habt ihr gehört, was dieser Richter, der sich um nichts kümmerte, gesagt hat? Was glaubt ihr wohl, wird Gott tun, wenn die Menschen, die ihn lieben, Tag und Nacht zu ihm flehen? Wird er ihre Bitten auf die lange Bank schieben? Ich versichere euch, er wird zur rechten Zeit für sie eintreten. Aber wird der Menschensohn, wenn er wiederkommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen treffen, die sich mit einem solchen Vertrauen an Gott wenden? Ich denke, Jesus hat ganz bewusst markante Personen ausgewählt für sein Gleichnis. Einen selbstgerechten, gottlosen Richter und eine aufdringliche, schlagkräftige Witwe. Jesus hat bewusst diese Menschen für seinen Vergleich genommen, weil er weiß, dass Gottlosigkeit, Ablehnung und Ungerechtigkeit auch zu unserer Erfahrung gehört. Jesus weiß das und er versteht es gut. Und darum hat er für den betenden Christen die Witwe gewählt. Schwere Zeiten, Erniedrigung, Ungerechtigkeit, das kann sie aus ihrem Alltag buchstabieren. Und die Handlung sagt, dass diese Witwe um ihr Recht kämpfen musste. Das sagt ja auch etwas über das Rechtssystem von damals. Das war korrupt. Wer am meisten bezahlte, der hatte offenbar das Recht auf seiner Seite. Die Witwe steht im Gleichnis für den bittenden, betenden Menschen, der sein gutes Recht einfordert. Sie steht für uns, für dich, für mich. Und der Richter, steht er für Gott? Da müssen wir etwas aufpassen. Er steht insofern für Gott, dass wir vorstellig werden dürfen vor Gott, wie diese Witwe vor dem Richter. Aber wenn es um Ungerechtigkeit geht, dann können wir diese Eigenschaft unmöglich auf Gott beziehen. Ich glaube, Jesus wollte nur deutlich machen, wenn schon ein ungerechter Richter einer armen Witwe Recht und Hilfe gewährt, wie viel mehr wird der gerechte Gott uns Hilfe zukommen lassen. Das Gleichnis ist für mich eine Aufforderung und eine Ermutigung zugleich. Es geht nämlich davon aus, dass unsere Gebete nicht sofort erhört werden. Ist Ihnen das bewusst geworden? Beten ist offenbar keine Knopfdruckmethode. Deshalb werden uns folgende Eigenschaften fürs Gebet ans Herz gelegt: ausdauernd, anhaltend, eindringlich, fordernd und zuversichtlich sollen wir beten. Und diese Witwe hat es genauso gemacht und sie hat auch Matthäus 7, Vers 7 praktiziert. Bitten, suchen, anklopfen. Die drei Schritte ist sie gegangen. Als ihre Kommunikation beim Richter ins Leere lief, da wurde sie vorstellig, da machte sie Schritte. Wohl mehrmals tauchte sie auf und forderte ihr gutes Recht ein. Und als das noch nichts nützte, wurde sie energischer. Und ich weiß nicht, an was sie dachte, ob auf den Tisch hauen oder an die Gurgel gehen. Jedenfalls musste dieser Richter etwas befürchten und setzte sich aus diesem Grund für diese Frau ein. Jesus lehrt uns mit dem Gleichnis der bittenden Witwe: bleib dran. Bleib dran, lieg Gott in den Ohren, werd auch mal etwas aufdringlich, auch wenn du sehr anständig bist, du darfst mal aufdringlich werden, unverschämt werden. Jesus lobt solches Verhalten und er empfiehlt es sogar in Bezug auf das Gebet. Ich habe mich dann gefragt, wo ich das mal so praktiziert habe und ich habe kein Beispiel gefunden. Ich habe aber ein anderes Beispiel mitgebracht. Es liegt längere Zeit zurück. Ich habe gelesen von einem Lehrer. Albert Zeller hieß der. Der hatte seine liebe Mühe mit den Schülern. Auch kein Wunder. Er hatte eine Klasse von 140 wilden Knaben zu unterrichten. Und da ging es mal drunter und drüber. Und an einem Tag, als es besonders schlimm war, konnte er fast nicht mehr. Und nach Schulschluss, als alle Knaben weg waren, kniete Zeller neben dem Lehrerpult nieder. Und er betete folgendes Gebet. Er betete kämpferisch, nämlich: Wenn ich zugrunde gehe, ist niemand schuld daran als du, Jesus. Amen. Und sein Biograf schrieb, dieses Gebet wollte unser Heiland nicht ein zweites Mal hören. Und Hilfe kam in den nächsten Tagen. Ihr seid ja alles aufmerksame Bibelleserinnen und Bibelleser. Und ihr habt jetzt von diesem Beispiel der bittenden Witwe gehört. Und ihr erinnert euch, dass Jesus in der Bergpredigt übers Beten noch etwas ganz anderes gesagt hat. Er hat nämlich gesagt, man solle ohne viele Worte beten. Es sei heidnisch zu meinen, durch viele Worte werde Gott beeindruckt. Lieber Jesus, jetzt haben wir ein Problem. Sollen wir viel beten, aufdringlich werden, gewaltige Worte machen, oder sollen wir wenig beten, weil Jesus sagt dort, euer Vater im Himmel weiß, was ihr nötig habt? Was ist jetzt richtig? Ja, meine Überzeugung ist, dass es beim Beten weniger um Worte geht, als vielmehr um Beziehung. Beten ist eine Beziehungsangelegenheit. Wenn ich sage, dass eine Ehe Beziehungsarbeit ist, dann werden mir alle vernünftig denkenden Leute zustimmen. Wenn ich aber sage, auch die Beziehung zu Jesus Christus hat ihren Preis, dann schüttelt man gerne wenigstens innerlich den Kopf und sagt, im Glauben wird einem doch alles geschenkt. Ja, das stimmt schon, aber auch ein Geschenk muss angenommen werden. Ich habe mir überlegt, was will ich denn mit meinem Beten erreichen? Und wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich sagen, mit Gebet will ich erreichen, dass mein Gebet erhört wird. Dass Gott tut, was ich mir wünsche. Und wenn es hochkommt, das wäre schön, wenn ich mit meinem Gebet ein Wunder bewirken könnte, dass Gott jetzt wirklich übernatürlich eingreift in mein Leben oder gerne auch in das Leben von kranken Menschen, von bedürftigen Menschen oder dass er einem Krieg ein sofortiges Ende setzt und so weiter. Das wünschte ich mir. Und ich habe gemerkt, die vorrangigste Frucht des Gebetes ist weder die Gebetserhörung noch das Wunder, sondern die Nähe Gottes. Alles andere ist Beilage. Ich habe mich gefragt, warum es Situationen gibt, da Gott schnell erhört, und warum es andere Situationen gibt, wo wir lange warten müssen. Es gibt ja das, dass wir beten. Jedes Gebet entspricht einer Treppenstufe. Und diese Treppe ist manchmal fast unendlich lang. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir doch mit jedem Gebet eine Stufe näher kommen, eine Stufe höher zu Gott. Aber es gibt auch das andere, und das ist auch sehr schön. Ich sage dem mal das Lifterlebnis. Da bete ich und Gott erhört mein Gebet, er greift ein, ich kann nur noch jubeln und ihn preisen. Ich freue mich über jedes Lifterlebnis, das Menschen machen können. Ich gönne jedem dieses Lifterlebnis von Herzen. Ich bewundere aber noch mehr das Durchhaltevermögen von Menschen, die dranbleiben, die weiterbeten, auch wenn sie nichts von der Erhörung sehen. Gottes Nähe ist uns auf jeden Fall zugesichert und wir werden getröstet durch Nähe. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch geöffnet werden. Ich bete. Himmlischer Vater, danke, dass wir mit dir reden dürfen, dass du, großer Gott, dich zu uns kleinen Menschen herabneigst, dass wir dir nicht egal sind, sondern dass du herzlich Anteil nimmst an unserem Ergehen. Wir danken dir für alle Gebete, die du bereits erhört hast. Und du weißt auch, wie schwer wir uns tun mit den Gebeten, die noch nicht erhört sind. Schenk uns Treue, schenk uns Durchhaltevermögen. Und wir danken dir, dass wir in allen Fragen, die noch bestehen, dass wir doch deine Nähe und Zuversicht immer wieder erleben dürfen. Amen.